Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Es ist ja der 6. Sonntag in der Passionszeit und heute ist Palmsonntag. Ich weiß nicht, wie bald Sie aufgestanden sind. Palmsonntag. Es war bei uns daheim, da werden Kindheitserinnerungen wach. Der Letzte, der aufgestanden ist, war in der Familie der Palmesel. Und wenn man Geschwister hat, weiß man, was das heißt. Wenn man als Letzter runterkam, da war man der Palmesel den ganzen Sonntag. Das wollte keiner sein. Aber Palmsonntag, wir treten mit dem heutigen Sonntag hinein in die Karwoche. Wir bedenken auch in dieser Woche Leiden und Sterben Jesus, dass uns das auch bewusst wird. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Hans Hegger, ich wohne mit meiner Familie in Großbodwa und bin auch dort Mitarbeiter im CVJM. Der Wochenspruch, der uns begleiten soll, auch in der Karwoche, er blickt ein wenig weiter. Und der heißt, der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und nun singen wir gemeinsam das Lied, O Mensch, bewein dein Sünde groß, die Nummer 75.
76, Entschuldigung.
Thank you.
Lassen Sie uns gemeinsam den Hymnus aus dem Philipperbrief miteinander beten. Sie finden ihn auf den Nummer 764 und wir sprechen ihn gemeinsam. Wir bitten sich zu erheben. Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter Erden und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Herr Jesus Christus, wieder bedenken wir den schweren Weg deiner Passion. Wir bedenken den tiefen Sinn deines Leidens und Sterbens. Lass uns die Liebe erkennen, die dich bewegt, einer von uns zu werden und dich für uns hinzugeben. So sprich jetzt auch durch dein Wort zu uns. Gib zum Reden und Hören deinen Heiligen Geist. Entzünde in uns dankbare Liebe zu dir, unserem guten Herrn. Und halte du uns diese Liebe in uns lebendig. In der Stille nennen wir dir unsere persönlichen Anliegen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Wir hören die Schriftlesung.
Die Schriftlesung steht heute im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 52 und 53, einige Verse, das stellvertretende Leiden und die Herrlichkeit des Knechtes Gottes. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder, so wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit, Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Wort des lebendigen Gottes. Wir singen nun das nächste angeschlagene Lied. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext steht heute in Markus 14, 3 bis 9. Aber zur Standortbestimmung lese ich die ersten zwei Verse noch hinzu. Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn, also Jesus, mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja, nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gäbe. Als Jesus in Bethanien war, im Hause Simon des Aussätzigen. Vermutlich hat ihn Jesus vom Aussatz geheilt. Und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbaren Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch da sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Sicherlich eine bekannte Geschichte. Liebe Gemeinde, so eine Verschwendung, knurren Sie, das kostbare Öl, so eine Vergeudung. So murren Sie in der Tischrunde in Simons Haus. So schimpfen Sie und man muss kein sparsamer Schwabe sein, um Ihnen Recht zu geben. So ein wertvolles Nardenöl. Was hätte man mit dem Gegenwert nicht alles gegen die Armut tun können? Und überhaupt, man muss sich das einmal vorstellen. Da kommt eine Frau in den Raum, in dem die Männer am Tisch sitzen. Genauer, sie liegen halb in Kissen, wie es halt damals üblich war. Und mittendrin Jesus und sein Gastgeber Simon. Eine Männerrunde. Aber die Frau stört sich nicht an der Sitte. Dass die Frauen da nicht dazugehören, das ist ja im Orient ganz, ganz streng. Sie kommt herein, sagt kein Wort, hat ein Fläschchen in der Hand, ein Alabastergefäß. Sie geht zu Jesus, bricht den schlanken Hals von diesem Gefäß. Das versiegelt den Gefäß, es war versiegelt. Sie bricht diesen Hals ab, gießt das Öl über das Haupt, über den Kopf Jesu. Und das war kein leichtes Massageöl, erst recht kein Salatöl. Nein, ein Nardenöl, das duftet betörend gut und füllt den ganzen Raum. Da war der Wurzelextrakt einer Pflanze drin, einer Narde, die eigentlich im Himalaya-Gebiet wächst, also weit oben. Und weil sie aus einem so fernen Land importiert wurde und auch selten war, darum war sie auch sehr teuer. Einige Männer erkennen gleich, was das Öl wert ist, waren Experten. 300 Denar. Das ist so viel wie ein ordentlich angestellter Arbeiter, muss man sich vorstellen, in einem ganzen Jahr verdiente. Heute wären das etwa 30.000 Euro. Ja, das Öl in diesem Alabastergefäß war wirklich wertvoll. Verstehen Sie jetzt, dass die in der Tafelrunde um Jesus anfangen zu knurren und zu murren? So eine Verschwendung. In der Vorbereitung habe ich gedacht, vielleicht wäre ich dabei gewesen bei diesem Knurren. Ein ganzes Jahreseinkommen, so im Nu weg. Und dann zerbricht die Frau auch noch das kostbare Alabastergefäß, damit wirklich alles Öl auf den Kopf Jesu fließen kann. Ist das nötig? Ist das richtig? Jesus selbst hatte doch vor einiger Zeit dem reichen jungen Mann gesagt, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und jetzt? Es ist doch sein Wille, dass Güter gerecht verteilt werden, dass der Überfluss der Reichen den Armen dieser Welt dient und dass wir von unserer Luxusgier, von unserem Egoismus zur Nächstenliebe kommen, auch gegen den Trend der Gesellschaft. Eigentlich müsste man denen, die sich über jene Frau aufregen, doch gratulieren. Sie haben ein sozial geschärftes Gewissen. Sie wissen, draußen vor der Tür leiden unzählige Menschen an Hunger, kämpfen ums Überleben, kratzen alles zusammen, die letzten Reste zusammen. Die damals gegen die Verschwendung protestieren, übersehen die Armen nicht. Muss man ganz klar sehen. Es sind ja die Tage vor dem Passafest und wenn man den Hintergrund weiß, da gab es viele Arme in und um Jerusalem und die nutzten das auch aus, wenn die Passapilger kommen, dass man für sie einen zweiten Zehnten bereithält. Wenn viele Leute kommen, fällt auch viel ab. Das war damals so üblich. Damit bin ich beim Zweiten. Aber Jesus reagiert hier seltsam. Er lässt die Frau gewähren. Er lässt ihre verschwenderische Liebe zu. Er verteidigt sie sogar. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Mehr noch. Sie tat etwas so Wichtiges und Einmaliges, dass man auf der ganzen Welt von ihr berichten wird. Und Christus hat ja recht. Jetzt hören wir von ihr am Anfang der Woche, in der wir an Jesu Leiden und Sterben denken. Warum verteidigt Jesus diese Frau? Die Frage ist berechtigt. Deshalb, weil er wusste, dass er dem Tod entgegenging. Er war auf dem Weg nach Jerusalem. Und mit dieser Erzählung von dieser Salbung beginnt die Passionsgeschichte. Unmittelbar nach dieser Szene in Bethanien berichtet uns das Evangelium, Judas eilt zu den Hohepriestern. Dort wird er verraten, wo und wie Jesus verhaftet werden kann. Da gibt er ihnen die Details. Und was bekommt er dafür? 30 Silberlinge. Eigentlich ein Spottgeld, nicht einmal ein Zehntel dessen, was die Frau für Jesus gab. Überlegen Sie mal, was gab die Frau denn Jesus? Das absolut Wertvollste hat sie gegeben. Solch ein Fläschchen Nardenöl galt damals so viel wie eine, heute könnte man sagen, eine private Rentenversicherung oder eine feste Spareinlage. Das gab sie hin. Jesus sagt über sie, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat alles gegeben, was ihr möglich war. Sie hat ihr Kostbarstes geopfert. Bei der Vorbereitung habe ich mir auch überlegt, was gebe ich eigentlich für Jesus? Was ist mir der Glaube an Jesus wert? Ja, muss man sich manchmal schon überlegen. Und nun müssen wir sehen, diese Erzählung hat im Evangelium an dieser Stelle ihren besonderen Sinn. Die Frau salbt Jesus. Ausdrücklich heißt es, sie goss das Öl auf sein Haupt. Sie salbt also Jesus nicht an den Füßen, das wäre ein aufmerksamer Liebesdienst. Sie salbt Jesus nicht am ganzen Leib, das macht man bei einer damals üblichen Totensalbung. Sie salbt Jesus auch nicht nur symbolisch an der Stirn, das gilt heute als Zeichen des Segens. Die Frau salbt Jesus, indem sie das Öl auf sein Haupt gießt. Und da müssen wir vielleicht uns erinnern im Alten Testament, im Licht des Alten Testamentes galt Salbung, eine Salbung zum König, zum verheißenen und von Gott bestimmten Herrscher. Das war die Salbung im Alten Testament. David wurde gesalbt, die Könige nach ihm wurden ebenso, genauso gesalbt. Und Israel wusste, da wird ein letzter Gesalbter kommen, den Gott senden wird als Retter zum letzten König in Ewigkeit. Und interessant, Gesalbter heißt ja auf Hebräisch Messias und im Griechischen heißt Gesalbter Christus. Und nun am Anfang der Passionsgeschichte diese Salbung. Damit zeigt das Evangelium, der jetzt diesen Weg geht, der ist, der nachher das Mahl feiert und dann verhaftet wird, der geschlagen und verurteilt wird, der sein Kreuz trägt nach Golgatha, der, genau der ist der Gesalbte. Er, der da stirbt, ist der Messias, der von Gott versprochene und gesandte Ritter. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis, erklärt Jesus. Sie hat gezeigt, wie wertvoll dieses Leiden und Sterben ist. Damit bin ich beim Dritten. Erst nach Ostern haben die Jünger und die anderen, die damals mit am Tisch saßen, im Licht von Jesaja 53, wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, und mit anderen Hinweisen verstanden, Jesus ging den Weg ans Kreuz für mich, für dich, für uns. Seine Passion war nicht eine Panne, sein Tod war nicht ein fataler Justizirrtum. Seine Passion war Gottes Plan. So und nicht anders will Jesus als Messias und Herr erkannt werden, als der, der ins Leiden geht. Jesus gibt sich für uns hin, und zwar mit seinem ganzen Leben, der Sohn des lebendigen Gottes. Verstehen wir das? Bedenken wir das auch in der Karwoche? Die Frau hat etwas von der ganzen Hingabe vorgemacht. Sie hat den Tod Jesu vorbereitet. Sie hat ihr Kostbares geopfert. Sie hat das teure Gefäß zerbrochen. Sie wollte Jesus alles schenken, weil sie ihn liebte. Und so spiegelt sich darin vorab das Sterben Jesu. Er hat sein Leben geopfert. Er will uns Versöhnung und ewiges Leben schenken, weil er uns liebt. Sind wir uns dieser Liebe bewusst? Diese Liebe will uns froh machen, füllen, neu inspirieren bei allem, was uns selbst vielleicht auch gerade bewegt. Und die Frau will uns am Anfang dieser Woche Mut machen, uns ganz dem hinzugeben, der sich für uns hingab. Und dann macht uns diese Frau auch Mut, diese Liebe weiterzugeben an andere. Es fällt ihr auf, dass die Frau kein Wort sagt. Sie fordert nichts, sie stellt keine Bedingung, sie erklärt auch nicht den Zweck ihrer Liebe. Sie schenkt in großzügiger Freiheit. Jede Kosten-Nutzen-Rechnung ist dieser Liebe fremd. Jedes egoistische Fragen, was habe ich davon, wenn ich Jesus nachgehe, bekommt hier einen Dämpfer. Ein viertes und letztes. Da kommt die Frage wieder. Und was haben die Armen davon? Jesus vergisst sie nicht und er will, dass wir sie auch nicht vergessen. Arme habt ihr allezeit bei euch, sagt er ausdrücklich. Ja, das ist so. Jesus widerspricht hier den Jüngern nicht, sondern er hat es ihnen früher schon oft gesagt. Kein Mensch, auch wenn er noch so arm wird, wird von Gott vergessen. Und darum haben wir nicht das Recht, solche, die wenig haben, zu übersehen. Wir haben sie bei uns, die materiell Armen, genauso wie die Menschen, die unter seelischem Mangel leiden. Und das werden immer mehr in unserer Zeit. Wir haben sie in der Nachbarschaft, in unserer Wohnung, in der Nachbarschaft der fernen Länder und die sind uns immer näher geworden. Es ist der Wille Gottes, dass Güter gerecht verteilt werden, dass der Überfluss der Reichen den Armen dient und dass wir uns immer wieder von egoistischer Luxusgier zur tätigen Nächstenliebe befreien lassen. Das will Gottes Liebe in uns immer neu bewirken. Das verschwenderische, ausgegossene Nardenöl und der zweite Zehnte schließen sich ja nicht aus. Die Frau und die Armen lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. Unsere Hingabe an Christus und unser Einsatz für Mitmenschen sind keine Gegensätze, im Gegenteil. Und da muss ich diesen Satz unterstreichen, Jesusliebe und Nächstenliebe gehören zusammen, müssen wir uns merken. Jesusliebe und Nächstenliebe gehören zusammen. Ich muss noch einmal an das Nardenöl denken. Man weiß bis heute, Nardet duftet intensiv. Als die Frau das Gefäß zerbricht, da zieht ein Aroma durchs ganze Haus. Paulus schreibt einmal, wir Christen sind ein Wohlgeruch, so schreibt er an die Gemeinde in Korinth. Ein Wohlgeruch für Christus in dieser Welt. Nicht der Mief unserer Selbstbezogenheit soll die Duftnote sein. Auch nicht der Mist unserer unbereinigten Schuld oder der stickige Dunst der Sorgen, sondern das Aroma des Vertrauens zu dem, der sein Leben für mich und für dich hingegeben habe. Amen. Ich will dich lieben, meine Stärke. Vom Lied Nummer 400 singen wir die Verse 1, 2 und 7. Thank you. bitte ich Sie zu erheben. Lieber Vater im Himmel, du hast in Jesus Christus deine Liebe gezeigt. Du schenkst uns Freiheit und neues Leben. Lass uns das gerade in diesen Tagen der Karwoche wieder neu hören und aufnehmen. Schenke uns, dass die Botschaft von Karfreitag und Ostern uns neu aufrüttelt und zur Kraft für unser Leben wird. Wir bitten dich aber auch für Einsame, für Trauernde und auch für die Sterbenden in unserer Gemeinde hier. Wir denken an die Jugendlichen, an die Konfirmanden, denken wir ganz besonders. Lass sie nicht los und gib, dass sie in der Gemeinschaft mit dir bleiben. Wir denken auch an die politisch Verantwortlichen und bitten dich, gib ihnen den Sinn für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und dass sie nach dir fragen. Und dir, heiliger Gott und Vater, befehlen wir uns an. Geh mit uns und leite uns mit deinem Heiligen Geist in dieser Karwoche. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir dürfen Platz nehmen und wir singen bis ans Ende der Welt aus dem kleinen blauen Liederbuch Nummer 6.
Thank you.
So, wir kommen zu den Abkündigungen. Herzlichen Dank, Herr Hecker, für das Halten des Gottesdienstes und die wertvollen Gedanken über unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Danke auch an unsere Organistin, Frau Christine Kupetzki, und allen, die zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben. Vielen Dank. Das Opfer am 22.03. ergab 68,30 Euro für Salama Care. Vielen Dank dafür. Das Opfer heute ist für das Kinderheim Netanja bestimmt. Das ist ja das Kinderheim, das von unserem Bezirk und insbesondere von unserem vom Herrn Dr. Graf sehr unterstützt wird. Die Ostergottesdienste finden wie folgt statt. Am Gründonnerstag ist um 19 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikant Paul Möhrer. Am Karfreitag ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Katharina Kuttler und dem Posaunenchor. Das Opfer wird für Licht im Osten sein. Am Ostersonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikant Dr. Johannes Roth. Der Chor Horizonte singt, das Opfer wird für Chancen für Kenias Jugend sein. Und am Ostermontag laden wir herzlich um 9 Uhr zum Osterfrühstück mit Andacht von Pfarrerin Katharina Kuttler ins Gemeindehaus ein. Jetzt noch ein Hinweis auf eine spannende Veranstaltung. Der Friedensläufer, wie ein Sportler ein Land verändert. Am Montag, 13.04. 19.30 Uhr live im evangelischen Gemeindehaus hier in Hüpfigheim. Ein bewegendes Leben zwischen sportlichem Erfolg und Versöhnung für Burundi. Der burundische Sportler Charles Kazampiampi oder wie auch immer wird von seiner außergewöhnlichen Lebensgeschichte berichten. Er erzählt, wie er vom Afrikameister und Olympiateilnehmer zu einem Mann wurde, der nach persönlichen Schicksalsschlägen durch den Bürgerkrieg in Burundi Vergebung lebte und sich bis heute für Versöhnung und Hoffnung im Land einsetzt. Unterstützt durch den Verein Anstoß zur Hoffnung e.V. erfahren Sie, wie er junge Menschen ermutigt, Verantwortung zu übernehmen und sich für ein friedliches Miteinander stark zu machen. Herzliche Einladung. Dann gibt es ein Kennlern-Info- und Anmeldeabend für die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden am Donnerstag, 16. April, 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. Einladungen werden den Jugendlichen, die wir erfasst haben, in den nächsten Wochen direkt zugestellt. Angemeldet werden können Jugendliche, die vor dem 31.08.2013 geboren sind, beziehungsweise die jetzt in der 7. Klasse sind und im Herbst in die 8. Klasse kommen. Dann gibt es nochmal einen tollen Höhepunkt, der Lego-Familientag am 25.04. Da können sich Eltern, Kinder mit Eltern oder Großeltern oder anderen Tanten, Onkels ins Gemeindehaus begeben und anmelden. Plakate hängen und Flyer können Sie auch am Ausgang mitnehmen. Das wird bestimmt wieder was ganz Tolles. Bis 14. April ist Pfarrer Nachtigall nicht im Dienst. Vertretung bis 31. März hat Pfarrer Reichert aus Mundelsheim und vom 1. bis 14. April Pfarrer Höfig aus Bleidelsheim. Als Nachspiel hören wir All Elvasione von Domenico Cipolli. Jetzt singen wir, glaube ich, noch das Segenslied. Also verleih uns Frieden gnädiglich.
Ja, dann sind wir am Ende unseres Gottesdienstes. Ich habe mich gefreut, dass ich mal wieder hier bei euch sein konnte in Hüpfigheim. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Karwoche und gehen Sie unter dem Segen in diese Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch Frieden. Amen. Amen.